Hallo und willkommen, das ist Folge 131 des Gadgetfunk und wir nehmen auf am Dienstagabend und zwar am längsten Tag des Jahres, was eigentlich geil ist, aber auch gleichzeitig mich traurig macht, weil ab sofort die Tage wieder kürzer werden. Aber das soll uns heute nicht weiter aufhalten. Drum erstmal Grüße in die Runde. Ich fange wie immer an mit dem Mann, der immer da ist, immer woanders. Heute wieder im Burgau. Heiko, grüß dich. Gott, wie geht's da unten, da drüben?
Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus.
Ja, schönen guten Abend, Carsten. Ich grüße dich. Alles gut im Burgau, ist ein bisschen schwül hier. Ja, so eine Mischung aus Waschküche, Dampfbad und, I don't know, aufgeheiztem Gebäude. Aber ansonsten scheint mir nicht nur die Sonne aus dem Arsch an diesem schönsten, längsten Tag. Denn wir haben nicht nur den längsten Tag, sondern auch Sommeranfang. Und zum Sommeranfang begrüße ich heute mal wieder bei uns Belkan G. in the house. Schönen guten Abend, Belkan.
Ja, guten Abend allerseits. Ja, ich bin wieder da. Hi, mir geht's fantastisch. Ich hatte eine...
Nee, mach ja, weiter, Leute, mach weiter.
Wie geht's dir? Tatsächlich geht's mir, in der Tat ging's mir schon mal schlechter. Und das würde ich gerne mit euch teilen. Und bin wieder dabei. Und ja, wünsche allen einen schönen Abend. Hallo Karl.
Ey, da hat einer aufgepasst, die letzte Folge. Und ihr hört's wahrscheinlich, Belkan greift ganz tief in die Psychokiste, er setzt sich nämlich selber unter Druck. Denn ich meine, nicht nur, dass er ohnehin die sanfteste, schönste Stimme von uns Vieren normalerweise hat, er klingt jetzt sogar noch besser, weil er nämlich noch geileres Setup sich besorgt hat.
Oh, sie treiben mir die Schamesröte nahezu in die Wangen, werter Carsten. Ja, in der Tat. Ich habe mich in die Wangen und ja, ich habe mich ein bisschen upgegradet, was mein Equipment angeht und um so ein bisschen die Diskrepanz der Qualität unserer Tonaufnahmen auszumerzen, weil ich mich ja von euch auch sehr massivst unter Druck gesetzt fühle in der Gruppe, weil ihr nämlich
aber,
alle
wunderschöne Mikros unausgesprochen
und euch toll anhört.
Nur unausgesprochen. Es gab nie,
genau, das
nie
ist ja jetzt,
also nie vor deinem Rücken Mauscheleien über deine scheiß Tonqualität.
Nee, aber das reicht mir schon, dass ihr euer Equipment bei unseren Aufnahmen, wenn wir uns hier über Video sehen, wirklich auf eine phallokratische Art und Weise zur Schau stellt, dass ich ja nahezu wow, irgendwie aus Komplexen heraus mich ja schon genötigt fühle.
Abzugraden, ja. Okay, das ist genau das, was mir so gefällt.
Gefällt mir.
Ja, ja.
Ja, sehr schön, sehr schön. Wobei man fairerweise sagen muss, dass im Neudeutsch, nein, im Jugendsprechdeutsch zu bleiben, dein Geringverdiener-Setup war doch gar nicht so schlecht.
Ja, nu, aber auch da hat man ja auch den Anspruch immer noch, sich ja statusmäßig darzustellen und dem bin ich dann nachgegangen. Im Grunde habe ich klein beigegeben und habe gesagt, komm, weißt du was, vielleicht könntet ihr mal gönn dir mal ein schönes Setup.
Ja, aber das ist doch cool. der ganz natürliche Weg hinein ins Podcasten oder während des Podcastens. Das ist aber bei Heiko und bei mir überhaupt nichts anderes. Wir haben, glaube ich, alle mit dem Blue Snowball angefangen. Dann kam irgendwann dieser scheiß Marian und hatte seine Vor-Audio-Stufe dazwischen. Und wir Heiko und ich da saßen. Dieser Typ, das ist so scheiße, ja. Wenn er spricht, hört sich das so anders an, als wenn wir. Und, ja, und genau. Und dann machst du das 10 Aufnahmen und ärgerst dich 10 Aufnahmen lang und dann irgendwann denkst du, so jetzt hier.
Ich kann mir ja schon bildlich vorstellen, dass dieses Was kostet die Welt Lächeln von Marian, während er euch da entwürdigt hat während der Aufnahme. Ja, komm, wir übertreiben ein bisschen. Aber,
das wird
Audiophil ist unser Marian schon ganz weit vorne. Da muss man ja schon neidlos sein können. Ich kriege aber jede Woche beim Schneiden, liebe Hörerschaft, man sieht ja diese ganzen Ausschläge und Pegel bei den Aufnahmen. Und dann hat Carst und ich und Belkan immer so halbwegs so lala ausgesteuert. Und bei Marian ist es einfach wie aus dem Lehrbuch immer. Also muss man neidlos sein können. Da ist Kompetenz am Starten.
Das ist halt auch aus dem Lehrbuch, ne? Der hat es halt auch mal gelernt. Das ist, glaube ich, der
Er ist das Lehrbuch.
Ja, das kommt dazu. Halten wir es mal so fest, der Marian hat halt den dicksten Pegel, okay? Mhm.
Ja, aber wo wir gerade bei Marian sind, eigentlich wollte er da sein, aber er steckt wohl noch in Wesel-Wiesel irgendwo fest. Von daher, sorry Marian, wir mussten jetzt einfach anfangen. Und das ist auch der Grund, warum ihr heute kein Haiku zu hören bekommen habt, denn Marion ist der neue Haiku-Beauftragte und das ist jetzt heute leider ausgefallen und Heiko hatte keinen Bock auf Haikus.
Oh ja, Bock wahrscheinlich schon.
Okay. Nee, heute war einfach zeitmäßig was sehr, sehr eng gewesen. Von daher,
was umso schöner,
dass wir uns zusammengefunden haben heute.
Ja, was würde denn H.P. Baxter von Scooter dazu sagen? Sowas wie, it's nice to be important, but it's important to be nice. Kann man das nicht auch irgendwie in 2000 Jahren als Haiku irgendwo... Das
ist mir jetzt alles zu hoch.
Hinterher haben wir noch die Aussage von David Hasselhoff mit Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Ja, nee, also ich...
Ach nee, falsche Zitatzuordnung,
doof. Warum habe ich jetzt das andere? It's nice to be a price, but it's higher to be a buyer. Okay. Dein neues Setup. Wir feiern dich, heißt es auf Neudeutsch. Ich musste jetzt echt kurz überlegen. Wir feiern dich dafür, dass du jetzt endlich dich selbst auch unter Druck setzt und jetzt hier regelmäßig auftauchen wirst, weil das hast du nämlich, weil sonst hätte sich das ja alles nicht gelohnt, du.
Ich habe investiert, werte Freunde, investiert.
Mhm. Investigativ
investiert.
Applaus.
Genau, in uns hinein.
Applaus. Genau, ja, nee, es ist.
Dankeschön, ich fühle mich positiv abgeholt.
Ja.
Ja, genieß es, hast die richtige Wahl getroffen. Hatten wir nicht auch mal, ach doch, du hast mal schon Schuhe getestet gehabt, Carsten, ne? Da war doch was, müssen wir auf Hashtaggen. Ja, das ist Belkan jetzt auch in der Schuhe-Familie.
Das hat er gar nicht gesagt, aber wir haben ja über genau dein Mikro ja schon mal gesprochen. Jetzt hau raus, was du da stehen hast. Komm, dann machen wir die Suppe noch voll hier.
Na gut, also ich habe mir zugelegt als Mikrofon ein Shure Modell MV7X.
Über das wir weiß die Ausgabe nicht mehr. Aber wir sprachen bereits darüber, wir haben es ja schon mal vorgestellt.
Ja, ich hatte kurz überlegt, ob ich mir das Modell holen soll mit USB.
Das ältere, größere.
Dann bin ich aber davon weggegangen, weil ich nämlich auch unbedingt eine Scarlett haben wollte. Also so ein Interface von Focusrite, Scarlett, Solo habe ich mir zugelegt, rundet das ganze Ding ab, weil ich sag mal so, das USB-Ding hätte es ja prinzipiell auch getan, wäre auf jeden Fall auch sowieso besser als mein vorheriges Setup. Nichtsdestotrotz finde ich das schon ganz geil, wenn hier noch so ein Interface ist und irgendwas blinkt, während ich rede. Toll.
Und das macht halt schon noch einen Unterschied, ob du so ein richtiges Audio-Interface dazwischen hast, oder ob du direkt auf USB auf den Rechner gehst. Und du kannst ja, du hast ja zwei Anschlüsse, nicht? Du kannst da noch irgendwie Boxen anhängen oder so.
Ja, genau. Ich kann hier noch einen Monitor dranhängen, so nennen die das ja hier für Lautsprecher.
Ich weiß gar nicht, was hatten die 2i2 ist das, gell? Die Scarlett. Ist dann auch so schön rot, wie meine?
Ja, die ist auch noch rot.
Interessantes Design eigentlich, gell? Warum?
Das ist ein schönes Rot.
Das ist ein wunderschönes Rot.
So ein bisschen Weinrot, Aluminium, Brushed.
Ja, Weinrot gar nicht, mal. Es geht halt schon in dieses Äppelrot rein.
Oder Bordeauxrot so ein bisschen, oder?
Bordeaux, Karmin? Nee. Karmin?
Na, egal.
Auf jeden Fall interessantes Produktdesign, die ganzen Dinger in Rot rauszuschmeißen, wo doch der Trend, wobei Apple wird auch bunter. Aber ja, man fällt halt schon auf, gell, auf dem Schreibtisch mit so einem roten Dingsi. Mit der Feuerwehrskala.
Ja, mit einem dicken XLR-Kabel. Als Abrundung, ja, das macht schon ein bisschen was her. Da hat man auch selber Spaß irgendwo.
Gibt so ein bisschen den semi-professionellen
Touch. Und mal gucken, ich habe mich jetzt nämlich, ich hoffe, Marian hört diese Folge nicht nach. Ich habe nämlich eigentlich habe ich ihn beschimpft zuerst. Ich habe mir jetzt tatsächlich auch für den Ausgang Boxen geholt. Oder Monitor-Boxen, also aktive. Ist schön.
Ja, aber wo wir gerade beim Thema neue Setup, neue Hardware sind. Carsten, du hast doch eigentlich Boxen in deinem MacBook Pro gehabt. Brauchst du denn,
ne? Braucht jemand ein MacBook Pro? Na, das ist krass. Na, ich habe, sollen wir das jetzt hier? Ja, komm, es ist eh Sommerzeit.
Ja.
Ich hatte eine Hardware-OP hier und zwar steht jetzt hier an meinem Rechnertisch ein kleiner Mac Mini. Ja, wobei so klein sind die gar nicht mehr. Ich hatte den ein bisschen noch kleiner in Erinnerung. Aber ein M1 Mac Mini und das ist schon geil. Ja.
Ja, ich bin auch nur ein bisschen neidisch.
Ja, vor allem jetzt kann ich auch auf die neuesten OS-Versionen zugreifen und zurückgreifen und es funktioniert alles und selbst mit Ultraschall, das hatte ich ja da meine Berührungsschwierigkeiten unter Catalina mit dem Intel-Prozessor. Und das läuft jetzt alles super feini, genau.
Und fast hast wird du, das los, oder?
Bitte? Ja, sorry, hast du eigentlich die große Version mit 16 GB oder hast du Modell Kassen gestellt? Nix Kasse. Also 16 Gig, die 200 Euro musste ich mir dann auch noch spendieren. Nee, weil ich glaube, bei RAM sparen ist eine ganz doofe Idee.
Allerdings.
Ja, sehe.
Getreu dem Unternehmermotto, ich brauche hier was zum Abschreiben.
Das kommt dazu. Was ich allerdings, und genau da hast du ja vorhin eingehakt, Heiko, was ich allerdings bei meinem ganzen neuen Setup nicht einkalkuliert hatte, war, wie grottig der Sound aus diesem Mac Mini ist. Diese Systemtöne sind halt
ja, gut.
Blech pur. Da war ich wirklich so ein bisschen. Und dann kam eben Marian mit seinem, hey, du hast doch die Scarlett stehen, da hast du ja noch super aktive Audioausgänge. Und ich so, nein, Marian, geh weg. Nein, will ich nicht hören. Und jetzt habe ich zwei super schicke Monitor-Audio-Boxen-Ausgänge hier.
Mhm. So wie man sie früher neben seinem 17 Zoll
ja, das Monitor ist ja das, so bin ich ja auch
auf den
Mac Mini gegangen, weil ich meinen Schreibtisch endlich frei haben wollte und das teilweise auch wirklich genossen habe, zwar Blechton, aber man hat halt schon mehr Platz, gell? Es schaut gleich viel aufgeräumter aus und jetzt stehen da die zwei Boxen, die sind nicht riesig groß, aber naja, mein Gott, ist halt so, ist geschehen. Da kommt der Belkan auch noch hin, früher oder später.
Kein Lüfter mehr. Entschuldigung.
Liebäugel wirklich mit dem Gedanken, einen Mac Mini, habe ich aber auch schon vorher gehabt, den M1, den würde ich mir auch noch holen.
Auch 16?
Also, so im Nachgang. Ja, wenn schon, denn schon. 8 GB, weiß ich, macht das noch Sinn irgendwie?
Ach, der ist mit dem M1-Chip und 8 GB, der kann schon was. Also da kommst du ganz sicher die nächsten 5, 6, 7 Jahre auch mit 8 GB hin. Und du bist ja jetzt auch nicht Bewegtbild schneiden.
Nee,
das also ich denke mal, selbst
16K
selbst deine Excel Sheets packt genau. so ein 8 Gig RAM Maschinchen immer noch. Aber mei, ne? Das eine macht Sinn, das andere ist also besser.
Also gratuliere euch zwei zu neuen Hardware Errungenschaften.
Merci.
Manchmal muss man sich auch was gönnen.
Aber sowas von.
Das sagt der Mann, der alles hat. Und
nein, das stimmt doch
Zugang
gar
zu
alle meine Apple-Geräte haben noch Intel-Prozessoren. Ja. Das ist sehr schade eigentlich.
Damit implizierst du schon eine Art von, dass du gut sortiert bist, was Apple-Produkte angeht.
Nein, der Heiko ist einfach cleverer, weil irgendwann ist er der Erste mit M3. Und wir hocken da mit unserem M1-Geschissel bis dahin und sagen so, oh Mann, hört sich ja schon gut an. Ja, Glückwunsch, Heiko.
Super.
Toll, wann musste ich mir das blöde 2017 noch kaufen? Genau, 3 Wochen bevor das M1 MacBook rauskam.
Der Tag wird kommen.
Ich bin sehr davon überzeugt und muss ja auch gestehen, so ich würde meinen Lüfter hier schon vermissen, wenn er springen würde.
Ja, der Phantomschmerz.
Ah, ich sitze hier auch noch vor einem schönen alten, mittlerweile auch 10 Jahre, 9 Jahre alten Studio-Display 27 Zoll, eins der letzten. Mhm. Aber ich muss feststellen, dass so langsam die Farbsättigung irgendwie nachlässt. Also schwarz ist nicht mal richtig schwarz, je nach Temperatur. Dann wird es dann so ein bisschen grau-grisselig, diesig quasi. Also so langsam gibt es, glaube ich, einen Geisterauf. Aber ich bezweifle mal, dass ich momentan die Freigabe für ein neues Display-Studio oder Studio-Display so rumbekomme. Ja, das steht, glaube ich, momentan leider nicht zu
Debatte, aber das wäre auch gibt es jetzt hier keinen Stoff für Obsoleszenz, paranoide, oder? Dass die Dinger nach, wahrscheinlich nicht, ne? Ich meine, wie lange hat das Ding, wie lange hast du das jetzt, hast du gesagt?
9 Jahre.
Boah, okay. Das
darf doch schon mal, ne?
Ja, aber dafür hat sich's echt gut gehalten. Ist echt immer noch schön. 4K ist alles gut. Ja, 5K-Display wäre komplett übertrieben.
Ich wollte gerade sagen, da
Gestochen die, scharf, gestochen scharf.
Dann noch mal knackiger rüber. Das ist dann, ne?
Da macht der S-Verweis dreifach Spaß. Ne?
Das ist die Farbsättigung bei den roten Zahlen dann aber auch, weiß ich nicht, ob ich die dann so positiv aufnehmen würde.
Die Kunst ist, keine rote Zahlen zu schreiben.
Ja, okay, schwarz ist ja aber auch langweilig, oder?
Ja.
Das ist doch keine Herausforderung.
Schwarz ist bunt genug.
Ja, aber jetzt genau, aber ja, jetzt sprechen wir nicht über schwarze Zahlen.
Weg von den schwarzen Zahlen.
Und wenn über neue Gadgets und nicht über 9 Jahre alte Gadgets. Das kannst du dann mit Marian im Retrofunk machen, wenn wir den endlich mal auf die Reihe kriegen.
Eine Sonderfolge im Retrofunk.
Bist du auch dabei?
Der Retrofunk.
Auf jeden Fall, ich hole mein Lochkartensystem raus und fange dann
genau, dann
an.
Kann
ich spule schon mal die Datasette zurück.
Dann kann Marian stundenlang über seine Minidisc-Sammlung referieren und so weiter und so fort. Das ist, aber das ist nichts für hier. Das ist nichts für hier.
Nee. Aber Frage, Carsten, hast du die letzten Tage mal in deine Apple Watch Aktivitäts-Challenges, Herausforderungen, wie man das heißt,
zufällig? Nein. Ich habe gesehen, dass deine Frau da verrückte Dinge in unseren Chat gestellt hat. Und hab erst, als ich die Shownotes vorhin gelesen habe, habe ich mir einen Reim drauf gemacht, was deine Frau da sich vielleicht ausgedacht haben könnte. Aber erzähl doch mal von Anfang an.
Es gibt für den wir haben ja heute nicht nur Sommeranfang, nicht nur den längsten Tag. Wir feiern nicht nur eure neue Hardware, sondern heute ist auch der Welt-Yoga-Tag.
Heute?
Und okay. Heute? Ja, und zeitgleich, Gott weiß, warum das sein kann, auch der Stell dich auf Skateboard-Tag, also der internationale Skater-Tag auch noch. Und wenn du das dann verbindest, Yoga auf dem Skateboard, dann hast du es geschafft.
Ja, das mache ich jeden Tag. Ja. Aber der sterbende Kranich nenne ich das immer, wenn es mich runterhaut.
Genau, die verwelkte Palme. Für liebe Hörerschaft, für alle, die keine Apple Watch Challenges machen oder nicht wissen, was das ist. Es gibt immer so kleine Ziele von dieser App, die da dabei ist. Die kann einen Monat mal mehr Bewegung sein, mehr Training, mehr Schwimmen, mehr Laufen, mehr was auch immer. Und dann für solche Special Events wie den Welt-Yoga-Tag gibt es dann auch eine Auszeichnung, Herausforderung, was auch immer. Die ist dann heute 20 Minuten Yoga-Training absolvieren.
Verrückt.
Aber da, ich hätte das jetzt gern mal gesehen, wie Carsten das probiert, auf dem Skateboard den sterbenden Schwan zu machen, aber ich glaube, das kriegen wir nicht in einen audiophilen Podcast.
Erinnerst du dich an meinen Arm, als ich das letzte Mal probiert habe? Der so aussah, ob ich mir die Tribals da drauf hätte tätowieren lassen?
Das war deine E-Scooter-Erfahrung. Mm. Da musste ich übrigens gestern dran denken, als ich hier meine Runden durch Burgau abends gelaufen bin. Auf einmal kam so ein gefühlter 12-jähriger Knilch auf seinem vermeintlich getunten E-Scooter vorbeigeschossen auf der Hauptstraße. Ohne Nummernschild. Ich denke mir nur, Respekt. Da musste ich an die Begebenheiten der E-Scooter-Einführung denken. Ja, was für ein Hype-Thema das war.
Wahnsinn. Da haben Belkan und ich eine eigene Sendung aufgenommen. Gell? Das war verrückt.
War das meine erste Sendung?
Ich glaube, da warst du noch ein externer Special-Gast. Ja.
Ja. Das ist ganz schön lange her. Und sorry nochmal. Ich fühle mich irgendwie schlecht, Carsten. Ich meine, es lag wahrscheinlich nicht an der Qualität des Produktes oder so, dass du gestürzt bist.
Nein.
Sondern wir nennen das immer gerne Anwenderfehler.
Ja.
Anwenderfehler.
Das war aber einfach simple Physik, nicht? Impulskräfte gibt's, die ziehen nach vorne, und wenn dann der Rollsplit dem Rad sagt, du bleibst jetzt hier stehen, dann
ist es einfach stehen.
Carsten plus Fehl mal 9,81 Meter pro Sekunde.
Ist gleich V-Max über den Lenker.
Nein. Das Resultat ist ein schickes Tribal am Arm und eine Rippenprellung. Die war allerdings, aber ja, egal. Wow. Ja.
Aber mal ganz kurzer Realtalk, Becker, du bist da doch bestimmt bewandert. Was macht denn die Polizei mit einem jungen Menschen, der da mit 12 Jahren auf einem nicht versicherten E-Scooter
Führerschein einziehen hat, oder?
Ist das Fahren ohne Fahrerlaubnis oder einfach nur eine Ordnungswidrigkeit wegen nicht versichert, oder?
Ist da keine Chance.
Weißt du das? Ich erinnere mich da an mehrere Fälle, als ich damals noch bei Iconbit gearbeitet habe. Und das ist ja, das ist wirklich ein bisschen im Ermessen der jeweiligen Polizisten dort. Also da gab es schon mal Fälle, da wurde das Kind angezeigt, samt der Eltern. Es gab aber auch Fälle, da wurde sogar, musste das Kind Sozialstunden machen? Irgendwie sowas. Ja. Und einmal wurde es einfach nur eingezogen. Der Scooter wurde eingezogen. Und dann hat man uns da, ich habe da auch nur davon mitbekommen, weil die Polizei da direkt bei mir anrief, weil ich ja da als zuständige Person auch in diesem COC-Papier genannt bin. Und da hat die Polizei nach mir gesucht. Also
wieder mal.
Mich praktisch nicht nach mir, genau, wieder mal nach mir gesucht. Und hat dann gesagt, ja, sie können jetzt ihren Roller wieder abholen. Und da habe ich den Polizisten.
Welchen versucht, von den 10.000?
Ja, dann habe ich gesagt, hören Sie mal, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, aber das ist nicht mein Eigentum. Ja, aber Sie sind doch hier so ein Verleih-Heini. Nein. Nein, wir sind hier nicht Tier oder so. Die gibt's Tier oder was auch immer. Wir sind Hersteller von den Dingern und wir verkaufen die. Und das ist das Eigentum des Kindes, was die da praktisch des Gerätes entledigt haben. Es ist nicht unser Eigentum. Ach so, ja, okay, dann brauchen wir den ja gar nicht vorzubestrafen. Nee, der hat das nicht geklaut, das ist sein Eigentum. Geben Sie das dem Jungen wieder zurück.
Oh mein Gott. Ja. Okay, nur eine Randfrage gewesen. Okay, lassen wir die Roller rollen und verduften auf die Rollen. Nee.
Wir gehen weiter auf die Rolle.
Auf die Rolle. Jawohl, jawohl, jawohl. Bergan, du hast uns ein Subthema mitgebracht.
Oh ja, ja, ein Subthema, was für viele Menschen da draußen, die da in dem Thema involviert sind, vielleicht sogar schmerzhaft war, vielleicht sogar sehr schmerzhaft war, weil da ging es um Geld, um sehr viel Geld. Ihr habt da wahrscheinlich auch immer wieder mal am Rand mitbekommen, dass da gerade eine Negativentwicklung in der Kryptowelt vor sich geht. Und ja, was ist da passiert? Im Grunde sacken jetzt gerade so ziemlich alle Kryptowährungen abwärts runter, was die Werte angeht. Und da wollte ich nochmal kurz auch mal unsere Zuhörerschaft so ein bisschen darüber teilhaben lassen, was da gerade auch passiert ist. Ja, was da genau passiert ist, werden wir hier in diesem Podcast wahrscheinlich nicht auserörtern können. Allerdings können nicht wir so ein bisschen anreißen, was da so ungefähr passiert ist. Nicht ohne Marian, der dann ein Blockchain-Segment erklärt oder so. Aber
genau, und wie es gehasht wird. Naja, anderes
und wie Thema. Es genau.
Ich glaube, das Luna-Thema, was du jetzt vorgemerkt hast, ich glaube, wir hatten schon mal kurz vor ein paar Wochen das mal angerissen, ganz grob, aber natürlich nicht so detailliert, wie du uns das jetzt noch mal kurz erklären wirst, was da denn passiert ist.
Leute, alles hat angefangen mit der Fed. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Das ist die Federal Reserve System in den USA, die praktisch die Zentralbank-Funktion hat. Die haben mal kurz angedeutet, dass die den Leitzins erhöhen werden in der nächsten Zeit. Und die Sache ist die, dass jedes Mal, wenn so eine Info kommt, dass Zinsen von Fiat-Währungen, also von herkömmlichen Währungen, steigen, hat das oft den Effekt, dass Leute aus risikobehafteten Assets rausgehen. Das heißt Kryptowährungen, teilweise auch Aktien und dann wieder praktisch diese Geldwerte in den Dollar stecken, um halt Zinsen zu bekommen. Weil man muss sich das so vorstellen, vor allem in der Kryptoszene ist eine sehr hohe Volatilität allgegenwärtig. Und das ist halt wirklich schwer abzusichern und vorauszusehen. Und vor allem hat man auch nicht viel Zeit, bis da was passiert. Und verschiedene Dinge haben verschiedene Einflüsse und können dafür sorgen, dass beispielsweise so eine Riese wie Bitcoin dann mal 2/3 des Wertes verliert. Und wenn man dann beispielsweise weggegangen ist, in den Dollar zu investieren oder Zinsen vom Dollar abzugreifen, weil es da keine gibt, dann in Bitcoin investiert und dann in einem positiven Markt dann immer wieder hohe Zinsen rausschlägt, da wird man davon verwöhnt und neigt dazu, immer mehr in Bitcoin zu investieren und in andere Kryptowährungen. Und als Neueinsteiger macht man dann halt auch die bittere Erfahrung, dass genauso schnell, wie es nach oben geht, nicht in 1%, nicht in 2%, sondern man kann da plötzlich irgendwie mal 20-25% auf einmal zu seinem Asset dazu bekommen, sage ich jetzt mal, verdienen wir jetzt das falsche Wort. Da wird natürlich bei vielen Leuten, die da gerade einsteigen, emotional was ausgelöst, was sie dann halt dazu verleitet, immer mehr da reinzupumpen. Und bis dann die große Korrektur kommt. Und diese große Korrektur ist jetzt beispielsweise gekommen mit einer Nachricht des Federal Reserve Systems, also des Fed, kurz gesagt, dass die Zinsen von 0,75 Prozentpunkte auf 1,75% irgendwie erhöht haben. Das hat schon ausgereicht, dass viele Investoren ihr Geld aus diesen risikobelasteten Assets rausgezogen haben und dann wieder in den Dollar gesteckt haben. In eine herkömmliche Fiat-Währung. Und da haben wir halt das
von
Problem.
Von 50% Ertragschance auf 0,5%, aber die ist safe.
Aber die ist safe, ja gut.
Aber die sind,
was jetzt so ein Toast ist, weiß ich nicht.
Ja, gut, der Dollar ist natürlich auch immer noch gutes Spekulationsgut, aber halt auf einem ganz anderen Level als Kryptowährung. Ja. Wobei man ja dachte, oder Terra Luna war ja sehr sehr begehrt gewesen, eigentlich als sogenannter Stablecoin, weil er ja nicht ganz so volatil war wie jetzt andere Themen in der Kryptowährung.
Ja, das ist ja so eine Funktion von einem Stablecoin. Also so ein Stablecoin, was jetzt gerade nicht mehr so stable ist, wie sich herausgestellt hat, ist ja so ein bisschen an die Währung, in diesem Fall US-Dollar, gebunden und soll so ein bisschen das, was Dollar für den Fiat-Markt ist, widerspiegeln auf die Kryptowelt. Das heißt, wofür braucht man Stablecoin? Stablecoin hat man beispielsweise, um zwischen zwei Märkten zu transferieren, ohne große Volatilität seines Assets hinzuzufügen. Das heißt, beispielsweise, ich will von einer Börse zur nächsten mit meinen Bitcoins, dann würde ich die Bitcoins in dem Moment in beispielsweise in Terras Luna reinstecken oder in einen anderen Stablecoin, US Tether beispielsweise, und würde die dann in US Tether umwandeln oder in Luna und dann auf eine andere Börse gehen und dann da wieder meine Bitcoins zu kaufen oder was auch immer, um einfach dieser Gefahr zu entgehen, dass in der Zwischenzeit, wo ich das Geld auf Luna geparkt habe oder vorhabe, von einer Börse auf die andere zu gehen, mein Bitcoin an Wert verliert. Und zwar, das sind dann halt wenige Prozent, sag jetzt mal 2-3% ist wenig für den Kryptomarkt. Aber das kann jetzt bei Bitcoin beispielsweise bei einem Kapital von 100.000 kann das schnell mal 16.000, 17.000 Euro sein, was die Volatilität angeht. Und da versuchst du halt irgendwie dem entgegenzusteuern. Deswegen gibt es Stablecoins. Das Blöde ist nur, dass es drei verschiedene Sorten von Stablecoins gibt. Da wollen wir jetzt nicht hinaus, aber dieser Luna-Stablecoin ist halt ein algorithmusbasierter Stablecoin. Und dadurch, dass jetzt die Fed diese Zinsspanne von den Leuten in Aussicht gestellt hat, die ja dann auch tatsächlich durchgeführt wurden, ist es dann halt so passiert, dass eine Menge Leute halt das Geld aus Luna rausgezogen haben, beziehungsweise aus dem Netzwerk davon, dem Terra-Netzwerk rausgezogen haben und dafür gesorgt haben, dass plötzlich ein extremer Abfall kam. Und dadurch ist halt eine Art Kettenreaktion daraus entstanden. Viele Firmen haben ja ihre Assets komplett geparkt in Kryptos beispielsweise, was sehr leichtsinnig ist meiner Meinung nach, weil jeder YouTuber, jeder drittklassige YouTuber bittet alle Leute, die ja mit geringem Geld in die Sache reingehen, um Diversifizierung. Ja, also nicht sich auf eine Sache, nicht auf alles auf einen Poker zu setzen, sondern irgendwo sein Geld zu diversifizieren, damit in so einem Fall halt nicht das eintritt, was halt eingetreten ist, dass man halt alles verliert.
Deswegen spürst du ja auch deine klassische Aktienanlage auf mehrere Papiere und mehrere Fonds und nicht nur alles auf Amazon oder Apple oder was auch immer.
Ja, genau. Ja, und so ist es passiert. Und dann kam noch dazu, dann habt ihr wahrscheinlich auch noch gehört, Celsius ist dann auch kollabiert. Celsius ist auch eine Art Plattform, also eine Trade-Plattform, wo du ja dein Geld in eine Kryptowährung umwandeln kannst. Du kannst aber auch dort staken. Das heißt, du kannst halt für hohe Zinsen dein Geld verleihen oder deine Bitcoins verleihen oder jede andere Kryptowährung, die dort angeboten wird, in einer Art Stake-Verfahren feilbieten und dann zu einer bestimmten Zeit wieder zurückholen. So, das Ding war aber, Celsius hat seine kompletten Firmenassets in Bitcoin geparkt und als dann irgendwie der Bitcoin natürlich runterging durch diese Federal Reserve-Geschichte, passiert halt das, was passiert ist, nämlich das Geld, was Celsius dann als Asset für seine Company geparkt hatte, war dann auf einmal 2/3 weniger wert. Tja, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Leute das Geld dann auch aus Celsius rausholen, weil sie dann halt auch die Gefahr sehen, dass sie ihr Geld nicht bekommen und dann kollabiert so ein System schnell. Weil das Doofe ist auch bei der Celsius, also ich sag mal so, die Leute werfen denen so ein paar Dinge vor.
Keiner weiß so, bescheißen sie alle, bring's auf den Punkt.
Ja, keiner weiß genau, wie Celsius seinen Cashflow generiert. Ich meine, das ist jetzt kein Vorwurf. Viele Plattformen wie Binance und so weiter, die geben auch nicht preis, wie ihr Cashflow erzeugt und generiert wird.
Ja, Cashflow hört sich auch besser an als Geldwäsche.
Ja, wir unterstellen denen das mal nicht. Sagen wir mal,
um Gottes Willen. Aber als ehrenhafte Startups.
Ja. Am 13. Juni ist das dann halt passiert. Da ist, war das der 13. Juni? Ja, da ist es passiert. Da ist Celsius die Knete so alle gegangen, weil halt nicht genügend Ethereum, das ist ja so deren Basis, die arbeiten auf Ethereum-Basis, nicht genug Ethereum-Fund da war, um beispielsweise alle Vorgänge abzuschließen oder halt die Situation zu deckeln, wenn die Leute ihr Geld daraus ziehen. War einfach nicht genug da. Und in dem Moment hat Celsius blockiert. Alle Withdrawals, alle Umtausche, alle Auszahlungen, alle Umtauschfunktionen, alles war blockiert. Da gab es dann so einen schrecklichen Schock-Tweet, der dann gesagt hat, ja, wir arbeiten dran, aber aktuell ist das erstmal alles gesperrt. Und da saßen dann Leute halt, die dann halt mehrere Millionen ihrer Assets dort geparkt hatten. Aber ich sagte auch, Leute, also...
Mir kommen die Tränen, Belkan. Mehrere Millionen ihrer Assets in irgendwelchen virtuellen Krypto-Schüssel.
Ja, aber mit TikTok geht ja auch die Runde, dass halt auch so normale Sparer da ihr Geld reinklatschen, weil du weißt ja,
natürlich.
In den USA ist das ein bisschen anders mit dem System, wenn man alt wird und so weiter. Da sind die ja... die verlassen sich jetzt nicht mehr auf ihre Rente, weil es die ja so nicht gibt wie hier. Ja. Sondern die sind halt sehr, ja, also ich sag jetzt mal.
Ihre Rücklagen immer in irgendeinen Invest rein. Früher waren
richtig.
Immobilien ganz oft, ja, dann bis der Markt gecrashed ist. Und Krypto sind quasi die neuen Immobilien.
Ja. Also die haben mehr Ahnung von Finanzen, sagen wir mal so. Auch wenn sie älter werden, die haben mehr Ahnung von Finanzen. Notgedrungen versuchen die dann halt ihre Ersparnisse dann halt der Sache so ein bisschen zu schützen davor, dass sie halt ihre Kaufkraft verliert. Ne? So einfach ist das.
So, aber das war ja vor 4 Wochen schon so, als Terra Luna gecrashed ist. Ich habe noch nie so viel weinende Männer auf TikTok gesehen wie in den 3 Tagen.
Ja, wirklich, da geht's gerade um die Wurst. Und das Lustige ist, dass Celsius sogar auch teilweise in Luna praktisch das Geld geparkt hatte und irgendwie durch irgendwelche Insider-Informationen einfach mal ihr komplettes Luna ausgetauscht haben gegen Bitcoin. Die haben dann praktisch ihr Geld rausgezogen aus Luna. Das war, hat das Ganze noch, das Kollabieren noch mal so ein bisschen verschnellert. Und dann, das war der Turbo.
Das hat sich gerecht. Bitcoin, die da geflogen sind, ne?
Richtig. Ja, aber das hat
5 Milliarden Dollar Gegenwert.
Krank. Absolut krank. Was
zu
da,
dem Zeitpunkt. Jetzt sind wir nur noch bei der Hälfte.
Genau, jetzt sind wir bei der Hälfte. Aber auch da, ich meine, der Markt, das hatte man ja so mitbekommen, ne? Der wurde ja mega aufgebläht. Und also das ist eine coole Idee, aber ich sag mal so, wenn man dann in so eine Plattform reingeht und sich Geld leiht, um das zu festaken und so weiter und dann da alles reinbuttert, weil man glaubt, man ist der Supertrader, kann ich nur sagen, da gilt die alte Weisheit, not your key is not your coin. What?
Ah, ja. Okay, ja. Oder Gier frisst Hirn,
genau. Es ist dann in dem Moment, seine Krypto oder seine Bitcoins kann man ja auf einer Hardware-Wallet speichern, da kann dann erstmal keiner dran, unabhängig davon, ob es jetzt weniger wert ist oder mehr wert ist, aber man kommt dran. Ja. Und wenn so eine zentralisierte Trading-Plattform dann einfach mal sagt, ja, okay, du hast jetzt hier, keine Ahnung, wie viele 100.000 Euro geparkt, du kommst jetzt aber nicht mehr dran, dann können die das machen, weil es einfach nicht dein Bitcoin ist und nicht dein Krypto, sondern du hast es da geparkt.
Ja, das ja, ist halt so, Gerichtsstandort Hongkong, danke fürs
Gespräch. Cayman Islands oder was
auch immer. Oder Cayman Islands oder Gibraltar oder Zypern oder whatever. Ja, ja.
Wenn es um Geld geht. Ja, nur so ein kleines Beispiel. Luna war vor 2 Monaten noch 119 Dollar wert, ein Luna. Ja, jetzt ist es ein Bruchteil eines Cents. Also,
100%. Kannst du mal einen Hund investieren, jetzt kriegst du was für dein Geld.
Und jetzt kommt das Lustige, Heiko, ne? Das ist passiert. Also genau
im Moment,
da haben die da reingebuttert und nochmal 6.000% Gewinn gemacht. Ich meine, ist egal, ob es jetzt 0,00005 Cent wert ist. Wenn du da 1.000 Euro reinbutterst und dann 5.000% Gewinn hast, dann hast du 5.000% Gewinn. Das ist ja scheißegal, wie wenig die Krypto wert ist.
Nur blöd, wenn sie keine auscasht dann, ne?
Ja, es ist nur blöd, wenn du musst irgendwie einen Weg finden.
Das ist ja der Punkt. Ja. Und die Idee, was du vorhin schon genannt hast, dass man den einen Coin mit dem anderen absichert, ja, das ist natürlich, müssen wir nicht vertiefen, das ist natürlich eigentlich das Dümmste, was du machen kannst, weil du baust ja Luftschloss auf. Das ist einfach nicht gesund und das hat der Markt, glaube ich, auch einfach mal gebraucht.
Ja.
Zu viel virtuelles Geld ist kein Segen. Ist einfach
ja,
kein
vor allem Sinn. Ist halt dieses übertriebene Stake. Ich meine, ich bin ja da jetzt nicht einer, der von Minute 1 dabei ist, aber ich kann schon verstehen, warum Leute die Technologie ja faszinierend finden. Beispielsweise von der Blockchain oder dass Bitcoin dezentral ist und so weiter. Dass es ja nicht wirklich kontrolliert werden kann in den Vorgängen. Ja,
das ist klar, auch super. Kann man,
ja, ist auch super. Aber es interessiert sich ja keiner mehr für die Technologie, sondern die wollen halt da der schnelle Millionär werden, der mit einem Rolls dann irgendwie, die Leute verlieren den Fokus. Und genau in dem Moment, wo man sich dann am sichersten fühlt, durch ein Stablecoin, ich mache gerade Ausführungszeichen in die Luft mit meinen Fingern, ja, Stablecoin, die kriegen dann halt eine bittere Erfahrung mit auf den Weg, denn auch ein Stablecoin ist einfach am Ende nur ein Coin. Und wenn, ist egal, ob der an eine andere Währung aufgelegt ist, ob der an einen Algorithmus angelehnt ist oder an eine weitere Kryptowährung oder an eine andere Chain oder an einen anderen Coin gebunden ist, wenn die alle runtergehen, gehen die als erstes runter.
Ja, ne? Dadurch, dass diese Stablecoins ja auch nur in gewissen Parametern minimal ±1 schwanken dürfen, ist das alles ein bisschen tricky und ja, da darf man sich nicht von der vermeintlich schnellen Mark oder von dem schnellen Euro oder Coin verleiten lassen. Dein Fazit momentan, investieren rein in den Markt. Ja,
ja,
wäre so das schön,
den weiß ja keiner so genau gehen. Das weiß keiner so genau, ne? Also kann sein, dass du, also der eine wird sich verbrennen, der andere wird sich dumm verdienen. Das passiert ja immer, egal welche Situation ist. Die Sache ist nur, ich sehe das halt mittelfristig. Ich sehe das als eine Technologie, die durchaus einen Anspruch hat, weiter zu bestehen.
Ja, da sind uns, glaube ich, alle einig. Ja, aber halt nicht als Spekulationsgut. Und das ist ja auch war ja irgendwann auch der Punkt, wo ich mich einfach auch gar nicht mehr für Bitcoin interessiert habe, als der Kurs so hart gestiegen ist. Natürlich habe ich mir in den Arsch gebissen, ja, dass ich mir irgendwann mal probiert habe, Pizza und sowas mit Bitcoin zu bestellen.
Du auch, und
so ein Mist. Davon war ich kenne Leute, die haben sich ihr iPhone 4 damals mit Bitcoin gekauft, frag mich. da konntest du ja auch noch die Transaktionsgebühren, sag ich mal, bezahlen. Aber wenn du jetzt mit Bitcoin irgendwo bezahlen wollen würdest, davon mal abgesehen, dass die Transaktionszeiten und die Slots gar nicht schnell genug da wären. Ja, wenn der, wenn die Transaktionsgebühr teurer ist als das 5-Sterne-Menü, was du dir bestellt hast, dann ist es einfach doof. Ne? Dann hat es seinen Nutzen und seine Kernidee für mich einfach verloren. Und dann kannst du halt auch Roulette spielen gehen. Ja? Hast wahrscheinlich ähnliche Chancen.
Ja, genau. Das darf man in der letzten Entwicklung, vor allem nach Segwit, darf man Bitcoin, glaube ich, nicht mal als Währung sehen, sondern als eine Art Asset. Also niemand bezahlt convenient mit Bitcoin irgendwas.
Nein, das geht nicht. Das geht ja gar nicht mehr. Ja, da hast du ja jetzt eine Burnrate, die ist unglaublich.
Und, ja, dafür gibt es auch teilweise andere Coin-Ideen und Bezahldienste und so weiter. Die sind ja auch eigentlich ganz nice. Ja, aber die sind halt auch zentral. Das ist eine Person, eben, die sagen kann, tschüss, ich bin weg. Ja. Ne? Genau, ich nehme das jetzt mit und ciao.
Und wenn der Herr Klarner morgen Feierabend macht, ja, wo mache ich dann meinen Kauf heute und bezahle übermorgen?
Ja, obwohl, das ist ja auch wirklich noch eine, ja, Klarner ist jetzt, ich würde mir jetzt sagen, seriös oder so. Ja, aber das sind hinter so diesen Coin-CEOs, da sitzen ja auch Leute dahinter, die vielleicht nur aus diesem Grund diesen Coin gegründet haben, nämlich um das Ding aufzublähen, um dann sich zu verziehen oder in einen anderen Coin zu investieren. Das ist
wie mit NFTs, ne?
Das ist wie mit Kunst-NFTs, ne? Da ist ja auch wirklich genau das gleiche System. Ja, irgendwann verlieren die Leute den Blick auf die eigentliche Technologie, die ja wirklich einfach nur 2.0 ist. Ja, die ist einfach genial. Ne? Und dann fangen die dann an, irgendwelche Bildchen und irgendwelche Kunstwerke dann irgendwie zu vertokenisieren und dann so zu tun, als wenn das ganz normal wäre, dass so ein Äffchen mal eben 30, 40, 60.000 Dollar kostet, um zu spekulieren, ob es vielleicht nächste Woche 75.000 kostet.
Mhm. Da gibt's da mittlerweile auch sehr, sehr schöne Statistiken dazu, dass nach dem Minting, also nach dem Erstkauf eines NFTs, dass dann im Schnitt noch 1,5 Mal Wertsteigerung stattfinden, dann war es das.
Ja, das
ist halt der grobe Schnitt über alle NFTs. Ne?
Punkt. Aber das klingt total realistisch. Ach, also das ist für mich nicht abstrakt.
Einfach. Ja. Nee, das ist die Realität. Ja, aber gefühlt ist es auch sehr ruhig geworden um das ganze NFT-Thema.
Ja, absolut.
Irgendwelche Affen in ihrem Yachtclub gekapert wurden.
Ja, stimmt. Ja, es ist auf jeden Fall eine Menge passiert. Aber wie langweilig den Carsten damit? Weil wir sind ja auch keine Profis.
Ja, ich sehe schon, der schrieb gleich ein. Dann lass uns. Podcast. Du hörst Podcast,
ja. Ja, schön. Live.
Wir haben Hörer. Belkan, wir haben einen Hörer. Das ist schön. Carsten, schreib uns was in die Comments.
Die Grüße gehen raus an Carsten.
Nee, macht ruhig weiter. Jawohl. Macht ruhig weiter. Ich höre mir hier die Vertokenisierung des Abendlandes an.
Oh, ein schöner Sendungstitel, die Vertokenisierung des Abendlandes.
Ja, das ist gut. Aber ich muss ja nicht immer mitreden.
Das heißt, Stablecoin.
Ich habe da keine Karten drin und keine Euros und keine Coins und keine, den anderen Bums auch nicht.
Hast du finde, auch nichts verpasst.
Ja, ich finde es halt auch einfach interessant und was das für einen Impact haben kann. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt hier an den Charts sitzt und irgendwie sich eine Candle anguckt und sagt, oh, ich glaube, wir haben hier so ein W-System. Ich investiere jetzt erstmal eine Dreiviertelmillion Euro rein.
Ja. Gibt es ja die lustigsten Anleitungen, wie du Candle interpretieren kannst. Also Candle bezeichnet man quasi einen Peak auf der Zeitachse im
richtig,
Wertverlauf.
Ja, genau. Aber hier aktuell Candle in the Wind, würde ich sagen. Was?
Candle in the Wind. Damit schließen wir einfach mal das Krypto-Ding. Sie bleibt spannend, ja. Ob Finn Kriemann nochmal eine neue NFT-Korrektion rausbringt oder nicht. Aber da kommen wir nachher nochmal zu den lustigen Geschichten aus dem Kriemannsland. Aber später. Jetzt hat der Carsten hier schon wieder ihre Stichworte in die Shownotes geschrieben, die ich nicht mal aussprechen kann. Entrepreneurship junger Leute.
Entrepreneur. Nein, ich bin
Entrepreneur.
Das ist so ähnlich wie der Connoisseur, nur viel entrepreneuser.
Was entrepreneurst du denn?
Nein, das ist einfach du würdest sagen, ein Shoutout geht raus. Ich bin mir gar nicht sicher, habe ich euch von dem Abend des Champions League Finales erzählt, was da bei mir passiert ist. Da war doch meine Tochter hier und So, jetzt wieder?
Eben war es weg, ja, ich schneide das an.
Ja, das scheint irgendwie mein Cable. Ich brauche ein neues Cable, einen neuen Cable-Guy. Genau, der Abend des Champions League-Finales. Das war, also, dann mache ich nochmal eine Kurzversion. Ich hoffe, ich krieg's kurz hin. Meine Tochter war da, meine Ältere, und gegen 7 Uhr schrillte ihr Telefon und zwei Kumpels von ihr haben wohl angerufen. Und ich habe bloß so mit einem Ohr mitgehört. Ja, na, ja, könnt mich schon besuchen, aber ich bin gar nicht in München. Und dann so Stille, Schweigen und dann wieder, echt, 2 Stunden? Ja, gut, warum nicht? Ne? Nicht ganz 2 Stunden später klingelt es bei mir an der Tür und 2 junge Menschen stolpern bei mir in die Wohnung rein und holen meine Tochter ab. Die sind gerade aus München nach Eichstätt gefahren, weil sie nichts Besseres zu tun hatten und Bock hatten mit ihr irgendwo am See. Der eine kommt hier aus der Gegend, kannte sich aus, hatten sie so einen See, da haben sie ein Lagerfeuer gemacht und ich war beeindruckt. Mir war aus München raus der Neufahren teilweise schon immer viel zu weit für so eine spontane Abendaktion.
Aber das ist doch das Alter, in dem man sowas eventuell ja manchmal.
Ja, wenn man sowas macht, dann eigentlich in dem Alter, gell? Ich glaube, ich hatte auch kein Auto in dem Alter, ist aber auch Wumpe. Also das fand ich schon mal sehr beeindruckend. Ja, nicht nur drüber reden, sondern so, ja, mal sind es 130 Kilometer, ist
wurscht. Genau.
Wir kommen vorbei.
Das ist ja das, was eine Verbindlichkeit in dem Alter ist, ja, das was überzeugt. Ja, kommst vorbei.
Genau, und die waren dann auch hier, der eine war ein bisschen irritierter als der andere, hat dann auch so Sachen gesagt wie: Kann mir irgendjemand erklären, was ich hier eigentlich gerade mache und wo genau bin ich
hier? Eichstätt, man kennt nicht den Vorort von München.
Ja, wo die Fäden zusammenlaufen. Und um die Geschichte jetzt ein bisschen zu beschleunigen, bevor die an ihren See gefahren sind, hatten die natürlich Hunger, wie so junge Leute immer Hunger haben, sind hier zur Pizzeria am Marktplatz unten gegangen, haben sich mit dem Wirt unterhalten und der hat ihnen dann so in einem Gespräch erzählt, er hat also einen, ja, kein Partykeller, sondern er hat einen Kellerraum, der gerade leer steht und er wird ihnen den für Festivitäten vermieten. Sie müssten eigentlich lediglich für die Getränke aufkommen. Punkt aus, der eine von den beiden hatte dann einen Monat später, also dieses Wochenende, Geburtstag und hat vor einem Monat dann beschlossen, ja cool, ich feiere meinen Geburtstag bei dir. Und so ist es dann gekommen, dass, also ich habe nicht rausgefunden, wie viele Münchner, es waren wohl so um die 15, aber 15 bis 20 junge Menschen von München nach Eichstätt gekommen, um hier im Kellergewölbe unterhalb des Italieners am Marktplatz Geburtstag zu feiern. Fand ich.
Hast du mal vorbeigeguckt?
Ich wollte, aber da war die Tür noch zu. Und dann anrufen ging nicht, weil die waren natürlich alle im Keller ohne Funk. Doof. Okay. Und dann habe ich die einfach feiern lassen. Dann habe ich mir auch so, die brauchen mich jetzt wahrscheinlich am allerwenigsten, wenn es da wirklich gerade zur Sache geht. Aber um die Geschichte noch ein bisschen weiter zu spinnen, die haben wohl tatsächlich tiefgreifende Pläne und schaut alles danach aus, als ob nächsten Februar in Eichstätt am Marktplatz ein neuer Club aufmachen würde.
Von den besagten jungen Menschen,
die hier zufällig vorbeikamen, weil sie mit meiner Tochter an einem See Lagerfeuer machen wollten. Und
oh Junge, da brauchen wir eine Lounge.
Da brauchen wir
so eine Rentner-Lounge.
Eine Lounge, ja. Aber genau, und das ist eben dieses Entrepreneurship, das mir echt Respekt abverlangt. Ich dachte mir auch so, genau das ist es, was auch, jetzt wird's pathetisch, diesem Land fehlt. Irgendwelche junge Menschen, die Bock haben, die Kraft haben, Motivation haben und sagen, ist mir wurscht, ich habe hier ein Konzept, ich mach da was. Ja. Also,
sehr cool. das Recht zu scheitern.
Ja.
Im blödsten Fall. Ja, und der Umgang damit. Das ist halt das, sind die Deutschen ja.
Die gehen natürlich nicht davon aus, dass sie scheitern. Also die haben schon ein Konzept und
nein,
sollen sie auch bitte nicht, aber ich dachte mir wirklich so häufig an dem Wochenende so, genau das. Also ich hätte auch nicht die Eier in der Hose, ich hätte wahrscheinlich auch das Kapital nicht, aber der hat wohl schon mit seinem Banker geredet, die sind eh wohl beide recht umtriebig und machen Online-Verkauf und sind wohl auch finanziell relativ safe. Ja, der hat dann schon mit seinem Banker gesprochen gehabt, hat die ersten Renovierungsmaßnahmen sich angeguckt und überlegt und wie es ausschaut, nächsten Februar stehen die Chancen nicht so schlecht, dass hier ein Club aufmacht und ich find's einfach geil.
Sehr cool.
Ich sehe schon die Flyer, DJ unbeholfen und MC Grobmotorik regeln.
redest du von dir und mir?
Ja, cool.
Nein, überhaupt cool. Nicht. Also
ja, genau. Wir gehen als Waldorf.
Wir dürfen froh sein, wenn wir da reingelassen werden. Ja, vielleicht kann ich sagen, ich bin der Papa von. Ja. Und okay, ja, dann darfst du aber bitte nicht auffallen.
Heute keine Kripo.
Ja, nein, ich finde das so super. Und du kennst ja auch Eichstätt hier ein bisschen, eigentlich sehr, sehr schön, aber
ich finde das geil,
schöpft wenn da sein Potenzial bei weitem nicht aus, die Stadt. Also, da gibt es noch so viele leerstehende Geschäftsräume.
Die haben doch alle Hintergedanken.
Und die ganze Stadt. Ja. Und du, die haben eine riesen Uni hier auch. Also die Idee ist gar nicht so doof.
Ja, deswegen ja.
Ich weiß auch nicht, was es hier an Clubs im Umland gibt. Also die haben wahrscheinlich auch noch einen relativ großen Einzugsbereich on top. Wenn das wirklich was ist.
Ja, ich glaube, da gibt's nicht so viel, oder?
Heiko.
Ich bin jetzt nicht mehr so tief in der Clubszene drin, im Eichstätter Land.
Eichstätt selber gibt's clubmäßig nichts. Ja. Da gibt's das Irish Pub und dann gibt's wahrscheinlich noch irgendwie so eine Uni-Mensa-Disco, was es halt immer an Unis gibt. Da, also in München hieß es, glaube ich, die Oli-Disco. Aber ansonsten gibt's da nichts. Und von daher, du, best of luck. Und, cool. Und nochmal, also Hut, cool. Ich kann meinen Hut nicht tief genug ziehen. Vor der Chuzpe und den Eiern, denen die da auf den Tisch knallen.
Ja, dann gut.
Ja, finde ich und, wirklich super cool.
Besorgen Sie mal eine VIP-Karte.
Ach ja.
So eine goldene Clubcard oder sowas.
Ja, Heiko, wir halten es doch wahrscheinlich da eh bloß 5 Minuten aus. Du trinkst einen Whisky, ich trinke ein Bier und dann.
Oh, unterschätzt du es mal nicht, ja. Wenn die Musik gut ist, dann mag ich das. Ja. Weil mochte.
Ich könnte ja dann live aus dem Gewölbekeller oder so machen.
Live vom Marktplatz, genau.
Ja, live vom unteren Marktplatz.
Nee, genau, also, aber darum ging es mir und eben auch die Absurdität, wie das zustande gekommen ist. Das ist ja schon, wenn das was wird, dann trage ich doch zum Wirtschaftsaufschwung Eichstätt bei, wenn ich hier irgendwelche Münchner Jungunternehmer dazu motiviere, hier Investitionen zu tätigen und die Wirtschaft ein bisschen und das Nachtleben ein bisschen hochzufahren. Ich finde die Idee, also ich wiederhole mich jetzt, Entschuldigung dafür, aber ich finde es einfach super.
Das ist nice. Das ist nice und du hast vollkommen recht. Das ist das, was Deutschland ein bisschen mehr braucht. Ja. Ich finde es ja immer wieder interessant, wenn ich mit mittelständischen Unternehmern auch rede, die ja alle ihr klares Ziel haben und ihr Unternehmen ist ihr Baby. Die meisten würden nie auf den Gedanken kommen, es zu verkaufen und Tradition und
Scheiße. Deutscher Mittelstand, galore.
Deutscher Mittelstand. Dann sprichst du mit ich sag mal so Leuten wie Samuel, der Gründer von UAG, ja, die dann natürlich eine ganz andere Sichtweise haben, sondern der gemeine Ami, ja, der macht was groß oder probiert es.
Mit dem einzigen Ziel, das Ding irgendwann mal zu verkaufen, dann sind sie noch 2 Jahre gebunden im Normalfall durch irgendwelche Management-Verträge, machen noch 2 Jahre einen auf VP irgendwas und dann in der Zeit gründen sie mit der Abfindung dann schon ihr nächstes Startup. So läuft es da in Amerika.
Richtig. Und was hat dieses Stigma, was ja in Deutschland mit dem Thema Insolvenz, Scheitern, Unternehmen in Anführungszeichen an die Wand gefahren mit einhergeht, das gibt's halt in anderen Ländern so eigentlich nicht.
Wahrscheinlich.
Beziehungsweise wird anders damit umgegangen. Ja, ja und das so ein bisschen Freshness tut der Deutschen, glaube ich, ganz gut. Naja, sehr cool. Ich bin gespannt. Das heißt, ich muss meinen nächsten Whisky einkaufen. Nein, ich hoffe, dass ich vor Februar nochmal echt zu dir komme.
Du musst ja eigentlich am 14. Juli kommen, wenn Regionalliga-Auftakt ist.
Also 14. oder 14. 16.
Da ist Regionalliga-Auftakt.
Das ist da
kommt Bayern 2 auf den Sportplatz hier.
Ja, schau mal, ob ich das hinkriege noch. Spontan. Spontaneous. Okay. Ja, nice. Das Entrepreneurship der jungen Leute. Nicht schlecht.
Hut ab.
Eine andere Form von Entrepreneurship ist heute losgegangen. Eigentlich aus einem traurigen Anlass. Aber es ist gut. Deswegen kommt dieses Thema auch unter die gute Nachricht der Woche. Die deutsche Taskforce Hate Speech hat den Dienst aufgenommen. Und diese Taskforce kümmert sich um sogenannten Hate Speech, Hassreden im Internet, um dies dann auch zu verfolgen und dann auch Leute einfach dingfest zu machen und dem Internet oder im Internet weniger rechtsfreien Raum preiszugeben am Ende vom Tag oder mehr zu regulieren und zu bewachen. Grund für die ganze Geschichte war der sehr tragische und auch sehr ekelhafte Polizistenmord Anfang des Jahres in Rheinland-Pfalz, irgendwo bei Kusel. wo ein Wilderer einfach zwei Polizisten erschossen hat. Und ein paar Minuten quasi nach der Meldung, dass das passiert ist, kamen schon die ersten Hassnachrichten in Richtung Polizeibeamte, Ordnungskräfte, ja, so nach dem Motto, Bullenschweine haben das alles verdient und hast nicht gesehen. Und da hat die dem zugehörige Taskforce jetzt den Dienst aufgenommen. Mit Prozessauftakt übrigens, da war heute, glaube ich, der erste Prozesstag gewesen zu der ganzen Geschichte. Hat mich gewundert, wie schnell das gehen kann, wenn die Staatsgewalt betroffen ist. Wie gesagt, tragisch, dass zwei junge Menschen da gestorben sind. Krass auch, dass der Staat dann in dem Fall anfängt, hart durchzugreifen. Und das Ganze jetzt auch ohne Häme und aber mit einem großen Fragezeichen, reflektiert auf die letzte Recherche vom Herrn Böhmermann im Neo-Magazin Royal zum Thema Geschwindigkeit der Polizei bei Hass, bei Anzeigen im Internet.
Ja.
Wirft dann schon Fragen auf, ja. Und damit will ich das eigentlich auch einfach mit einem großen Fragezeichen mal so stehen lassen. Nichtsdestotrotz gute Nachricht, dass das Thema Hate Speech und Hass im Internet und vermeintliche Meinungsäußerungen und Meinungsfreiheit in die gesellschaftlich passablen Schranken gewiesen wird und dem nachgegangen wird, dass das eben kein rechtsfreier Raum wird.
Finde ich sehr gut. Gut so. Weil irgendwann, es bleibt ja nicht nur im Netz, nicht? Da fängt's an, da.
Nein, das ist, da fängt die Selbstradikalisierung bei vielen armen Elementen unserer Gesellschaft an. Über die Vorfälle Kassel-Hanau müssen wir nicht sprechen, aber da hat alles im Internet begonnen. Ja, und natürlich sind dann solche Hasskommentare auch zu verfolgen. Und nein, finde ich gut, auch wenn ich sonst ja nicht so für Regulierung bei den ganzen Geschichten bin. Aber in dem Fall.
Jetzt wird's meta, aber ich finde das super spannend. Dennoch, Regulierung ist grundsätzlich nie gut, wenn die Leute gescheit sind. Das Problem ist bloß, dass
richtig,
dass
aber die Leute sind meistens nicht gescheit.
Viel zu wenige und viel zu selten. Und das ist halt wie mit den kleinen Kindern. Du musst immer wieder die Linie ziehen und sagen, da geh mal nicht drüber. Und wenn du drüber gehst, dann gibt's eins auf die Finger und dann gehen wir wieder zurück. Und 10 Minuten später probieren wir wieder, ob die Linie immer noch da ist. Und das ist der Teil am Elternship, am Elternsein, der mich, glaube ich, am meisten aufgearbeitet hat und den ich am meisten gehasst habe. Diese permanenten Wiederholungen und nein, die Regel gilt immer noch. Nein, die Regel gilt immer noch. Oh, jetzt darf ich selber nicht, scheiße. Nein, stopp, zurück. Die Regel gilt immer noch. Oh, das ist so zermürbend, aber halt auch leider so unfassbar wichtig. Genau, und wenn du die Linie eben nicht siehst, dann wirst du immer wieder Übergriffe haben und dann ist es wie mit den kleinen Kindern, die gehen halt so lange, bis sie wirklich eins auf die Mütze kriegen. Ja, ein paar.
Ja. Schöner Vergleich,
gefällt mir. Ja. Und wenn du da kein Regulativ hast oder keine Möglichkeit zu sanktionieren, dann stehst du dem halt nackig gegenüber. Ja.
Ja. So hätte ich. Kann ich nur so unterschreiben.
Jetzt habe ich euch den Strom abgedreht.
Was? Halb so wild. Strom abdrehen, ja. So, ne. Noch haben wir Strom.
Noch kümmern uns gerade, na, wobei wir wissen gar nicht, ob wir uns das noch leisten können. Dass der Belkan jetzt seine Familie ins Unglück strömt, weil die Skala zu viel Strom zieht.
Ja, ich habe auch extra die 48 Volt Speisung rausgenommen. Weil ich kann mir das nicht mehr leisten. Die
brauchst du bei dem Mikro zum Glück nicht. Phantomschmerz, Phantomspeisung. Nee, es ist widerlich, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man dem anders beikommen sollte, als durch Sanktionierung. Jo.
Ja, aber wir haben es begonnen mit der guten Nachricht der Woche und dann lass uns zurück zu positiven Themen kehren. Meine Frau war ganz umtriebig, was heißt umtriebig? Nein, sie hat sich verliebt.
Schon wieder.
Nicht in mich,
Das tut sie doch jeden Tag.
In einen neuen Lieferdienst,
Potspritz. Okay.
Der da heißt Knusper.
Knusper.
Also wie Knusper ohne E.de. Wir verlinken sie in den Shownotes. Knusper ist scheinbar ein Münchner Unternehmen, die es aber geschafft haben in Ballungsräumen, ein halb lokal regionales Angebot in Form von regionalen Backwaren, Fleischerzeugnissen, aber auch ganz normalen Supermarktartikel zu schon fast, also doch super marktgerechten Preisen. Also es ist jetzt nicht arg viel teurer, als wenn du jetzt in Rewe oder Edeka gehst. Das Ganze auf die Beine zu stellen mit einer Lieferfrist von 3 Stunden.
Oh, das...
Was ziemlich geil ist.
Ja.
Ja. Und Christine hat das mal ausprobiert und ich muss sagen, ich hatte Angst, dass die Bäuerin gleich noch durch die Tür kommt und sagt, die Kohlrabi sind so frisch aus der Erde, die hätte ich gerne nochmal zurück.
Da ist noch meine Erde drauf.
Also das, da ist noch meine Erde drauf, genau. Sehr cooles Sortiment und das, wie gesagt, regional halt ein bisschen abgestimmt. Ich glaube, das Brot, was wir momentan haben, kommt aus Vorort von Frankfurt und Bio-Metzgereien liefern die mit Fleisch und ansonsten kriegst du alles, was du halt sonst im Rewe und Edeka und sowas auch kriegst. Sehr freundliche Fahrer, ein super Service, sein Lehrgut kannst du denen auch noch ins Auto werfen, kriegst eine Gutschrift dafür, ist sehr, sehr, sehr cool. Hätte ich so nicht gedacht, bin ich voll convinced.
Also die jetzt, ne? Seite ist super sympathisch, extrem umfangreich, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja.
30 und hier sind auch so Aktionen, rette Lebensmittel, Produkte, die nahe am Ablaufdatum sind, gibt es nochmal zusätzlich reduziert, dass auch wirklich nichts weggeschmissen wird. Gefällt. Ja. Tiefkühlprodukte, Vorratsschrank, Asia. Hat so einen leichten Anstrich von Bioladen, würde ich jetzt sagen. Wobei, das ist einfach nur gut aufgemacht. Ich glaube, das ist nur das Design der Seite.
Ist super gemacht. Die Seite ist gut gemacht. Sehr, sehr ansprechend.
Das
sehr
ist angenehm, gar kein Bioladen.
Aber auch allein so eine Rubrik. Nee, ist kein Bio. Ist kein Alnatura oder sowas.
Bier.
Da gibt's Bier. Ja, die haben eine gute Bierauswahl.
Ah, frische Theke.
Also, ist ein krasses Sortiment. Und die haben wohl in allen Ballungsräumen große Verteilzentren. Und finde ich total charmant, ja.
Warte, ich schau mal hier, mein kleines Nest, ohne eigene Dorfdisco.
Noch.
Warte, Gabriel, die Straße. 9852. Also meine Adresse finden Sie. Eingang vorne, Stockwerk 4. Apartment Nummer 1. Warst du schon mal hier? Nein, war ich nicht. Speichern. Ah, tut uns leid, aber hier liefern wir nicht hin. Okay, Heiko, nächstes Thema im Podcast. Hast du noch was?
Ja, bei mir leider auch nicht.
Ich sagte Ballungszentren. Ja? Ich sagte Ballungszentren. Ja. Ich war einfach nur überrascht. Ja. Von Gesamtauftritt, Seite,
Produktsortiment,
nice. Liefergeschwindigkeit, nettes Personal, also ich bin echt hin und weg, ja. Das macht, also liebe Hörerschaft, wenn ihr in Ballungsräumen wohnt und Knusper euch beliefert, probiert's mal aus. Ich glaube, bei der Erstbestellung kriegst du auch noch ein 30-Euro-Paket mit dazu, mit irgendwelchen Random-Artikeln. Teilweise kannst du gebrauchen, teilweise nicht, aber das ist ganz, ganz.
Da kriegst du auch dein Giesinger. Ja,
das ganze Konzept gefällt mir.
22,99.
Giesinger habe ich mich gerade
von Natur trübes Radler, das waren wir dann doch nicht.
Ja, das habe ich schon probiert, das war nicht so meins.
Das Radler. Hm.
Das Radler. Ja, das war mein Pick der Woche. Knusper.de. Knusper.
Ja, diese Lieferdienste, die entstehen jetzt immer mehr und mehr und sind auch teilweise gar nicht so unerfolgreich. Und mich wundert das, dass die, ich meine, hier in dem Kaff, in dem ich hier lebe, da liefert keins, noch nicht mal der etablierteste in unserer Sphäre hier ist Picknick und noch nicht mal die liefern hierher. Aber okay. So viele Dienste. Ich habe jetzt beispielsweise auch so einen Lieferdienst hier gesehen, die machen hier total Alarm. Die sind aus der Türkei und man würde jetzt gar nicht ahnen, dass die jetzt außerhalb der Türkei jetzt agieren, aber die gibt's schon in Großbritannien, in Spanien, in Frankreich, in Deutschland. Die heißen getir.com. Getir, okay. Getir, das ist eigentlich das türkische Wort für bring, bringst.
Also so wie Getir ohne IE. Okay. Das geht
genau. Hier. Die sind, genau, getir.com. Und ja, die liefern auch teilweise hier in Düsseldorf und in der Umgebung hier, Köln, Hamburg, Berlin und München sicherlich auch, das weiß ich jetzt so nicht so genau. Aber die sind schon ordentlich unterwegs. Und ob die jetzt so ein Zeitfenster
von 3 Stunden einhalten können, weil
die werben mit Tag und Nacht deine Lebensmittel in circa 10 Minuten, Digga.
Das geht halt auch nur
in Großstädten. Da geht dieses Dienst, glaube ich, nochmal ganz, ganz anders.
Geht hier scheint nur über die App zu funktionieren, sehe ich gerade. Und das Heftige ist, wenn die in Großstädten, habt ihr euch schon mal in einer Großstadt bewegt, wie willst du denn da in 10 Minuten irgendwo hin?
Ja, das zum einen, aber gut, dass Carsten es sagt, das war auch so ein Punkt, wo ich normalerweise bin ich ja auch Freund von, okay, ich gucke erstmal, was die Seite kann und dann gucke ich mir vielleicht die App an. Meine Frau ist genau umgekehrt, die macht ja alles auf dem Telefon und mit App und überhaupt. Und deswegen war ich auch so von Knusper angetan, weil die einfach eine funktionelle Seite haben, eine richtige Webseite. Ja, das ist ja mittlerweile schon ein Premium-Merkmal, ja, das von der Seite auf funktioniert. Von daher, jo.
Schade, die haben keine Auswahl auf der Webseite. Geht hier. Frisches nix. Gemüse, kalte stimmt. Getränke, ich Eis. Also die App hole ich mir jetzt heute noch nicht. Ich habe jetzt noch eine kleine Frage. Belkan, du bist am weitesten weg. Geh doch du mal bitte auf Getränke und dann Bier. Mich würde nur interessieren, was du angezeigt bekommst für Sorten. Weil ich habe den
bei
Knusper. Entschuldige.
Kein Ding. So, wo habe ich denn hier Getränke?
In der grünen Leiste.
Da. Jawohl. Und du hast Bier.
Weil ich habe den Eindruck, das ist sehr lokal angehaucht, was mir hier angeboten wird. Dass er vielleicht dann doch über die IP ausliest, in welchem Ballungsraum, Großraum ich bin.
Ja, also ich habe jetzt Bier angeklickt und da ist jetzt wieder eine Kategorisierung helles, ja, Lager,
mal helles. Herzen,
Land und Kellerbiere. Da gehe ich mal auf helles. Und bekomme angezeigt Corona.
Nur Corona?
Augustiner. Tegernsee hell Kiste. Augustiner wieder, Tegernsee. Giesinger.
Die Mainstream-Helle, die haben sie wahrscheinlich deutschlandweit, also, ja.
Chiemsee hell.
Also ist jetzt schon Tendenz, Arkobräu ist auch von hier unten, also Tendenz Süddeutschland, oder? Von der Auswahl.
Na gut, die haben ihr Headquarter in München, ja.
Ja.
Ja, diese Biere sieht man hier nicht so oft.
Richtig.
Also Giesinger, aber so
viel interessanter ist, geh mal auf die Fleischrubrik, wenn du da mal guckst. Habe ich gerade mal kurz geschaut, wenn ich hier in Burgau auf die Fleischrubrik gehe, dann kriege ich Metzgerei mit 8,6 irgendwas, Postleitzahlen 8,7, 8,9. Das ist ja alles hier im Umkreis. Also die lokalisieren das schon ziemlich gut.
Du bist jetzt wahrscheinlich schon eingeloggt, das heißt, er hat deine...
Nee, ich bin nicht eingeloggt.
Deutschland, Angebotemarke, direkt vom Bauern 12, Bayern 22. Geprüfte Qualität Bayern 11, sagt er mir hier.
Bei mir, was ist das hier? Magnus MB Bauch, Wurstspezialitäten, Metzgerei.
Bauch, Röschbartwürste.
Ja, untere A2, 8227.
München, das ist wirklich, bei mir steht Hersteller aus München.
Da gibt's einen Rette-mich-Lachs, der scheint wohl abzulaufen. 8,99 mit einem Rettungsring daneben, das ist nett.
Ja.
Das ist ja voll süß.
Ja, also lohnt sich auf jeden Fall mal die Seite anzuschauen, ein bisschen rumzustöbern, ist eine ganz schöne Geschichte und da gibt es dann auch die passende Landfrauensalami für, egal, lass mal. Oh,
wenn die es irgendwann mal aufs Land schaffen, aber ich fürchte, das dauert noch lang. Bei uns fangen sie jetzt erst langsam an mit den Amazon-Zustellern, habe ich festgestellt. Mit den Amazon-Eigenen. Ja. Bisher war das alles DHL
das und
Hermes und in letzter Zeit sind immer häufiger wechselnde Menschen, die ja auch viel weniger Lust haben, Treppen zu steigen als mein DHL-Gott, Postbote-Mann. Der ist super. Der ist hier schneller im vierten Stock, als ich runter kann. Das ist der Wahnsinn, der Typ.
Ja, so ist das mit den Lieferdiensten. Ich habe mal in Vorbereitung auf die Sendung auch kurz bei Amazon nochmal nach so ein paar Lebensmittelgeschichten gucken. So, das ist, also was Lebensmittel angeht, ist schon eine ganz andere Nummer da auf dieser Knusper-Seite echt. Und da kann Amazon mal gar
nicht mithalten. Ja, ist ja auch gut so. Die müssen ja nicht immer und überall mithalten.
Ja, Gott sei Dank, muss nicht alles sein. Da war ich ja auch ein bisschen beruhigt, muss ich ehrlich sagen.
Ja, im Moment. Nicht alles. Zumindest im Moment.
Aber
Ja, aber haben die nicht hier in Frischedienst eh eingestampft jetzt? Oder wollen die den einstampfen? Gehört. Irgendwas haben wir nicht gelesen zu haben.
Ich auch nichts gehört. Ich weiß nur, dass die wirklich sehr flink sein können. Wir haben ja hier in Mönchengladbach, das ist ja mit dem Fahrrad 20 Minuten von hier, so einen riesen Amazon-Standort aufgebaut. Also ein Riesenteil. Da fährst du mit dem Fahrrad minutenlang dran vorbei. Und da war das auch so, da habe ich anscheinend was bestellt, was die dort auf Lager hatten. Das habe ich am gleichen Tag bekommen. Also ich habe es bestellt, 8, 9 Uhr morgens oder so, und mittags war das da.
Ja, das ist halt der Segen, der in dem Fall der Segen der eigenen Logistik, ne? Ja. Da ist dann kein Übergabehändling mehr an irgendeinen Forwarder, Logistiker. Dann ist das alles aus einer Hand, und du kannst ja, wenn du es auch als Referent, kannst du ja mittlerweile quasi deine Ware in China oder in Shenzhen in der Fabrik abholen lassen, direkt aufs Amazon-eigene Boot packen, und ab dem Moment ist es quasi im Amazon-Kreislauf und kann weltweit dann distribuiert werden.
Ja, Logistik, wenn die. Ich will jetzt nicht mit dem Finger zeigen, aber irgendwann werden wir den Preis für das falsche Glück, was wir jetzt gerade haben, bezahlen.
Ich sehe das alles nicht mehr, war ein bisschen skeptischer, was diese Ultramarktmacht angeht. Aber wir haben die Geister, die wir riefen.
Ja. Ja.
Und irgendwo habe ich jetzt auch gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, dass wir hatten ja in der Vergangenheit immer, komischer Exkurs jetzt, sorry, hatten wir ja immer das Pareto-Prinzip in der Geschäftswelt gehabt, ne? 80-20, 20-80, 80% deiner Kunden machen, 20% deiner Kunden machen 80% deines Umsatzes, 20% deines Sortiments machen 80% deines Umsatzes. Das ließ sich ja auf sehr viele Dinge anwenden. Und durch die massive Fokussierung von Unternehmen wie, oder auf massive Wachstum von Amazon und Co., tendiert jetzt mittlerweile in Richtung 90, 10, 95, 5. Also die Analysten gehen davon aus, dass wir irgendwann so bei einer 95-5-Regelung in den Kanälen sind, was halt nicht gesund ist einfach. Ja. Einfach nicht mehr gesund. Aber gut, das ist ein ganz, ganz anderes Thema und eine abendfüllende Konversation, glaube ich. Die müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Ist mir gerade so eingefallen dabei. Umso schöner finde ich es, dass es da auch mal Seiten gibt, die nach der Hose haben und einfach einen guten Service liefern, weil versucht haben es ja schon viele. Und gerade in so einem komischen Mainzer Vorort war ich sehr, sehr angetan von der Performance.
Ja, ich meine, da musst du halt dann immer auch wieder das Gesamtpaket anschauen, wer steckt dahinter, hat wie viel Kapital da drin, etc., etc. Weil, also das als normales Startup nationwide so einen Auftritt hinzuzimmern und so eine geile Website, die auch noch stabil läuft, wir wissen alle, was da an Aufwand drin steckt, ne? Allein in dem
das ist krass.
In dem Start, also ohne unken zu wollen, fürchte ich, dass da ganz große Geldgeber, die uns vielleicht gar nicht, denen wir gar nicht so wohl gesonnen sind, dahinter stecken mögen könnten. Kann man alles rausfinden, mache ich jetzt aber nicht. Ich will auch nicht sein. Wein in Nein. das Essig in den Wein schütten. Ich will auch nicht Wein.
Wein in Essig.
Ich brauche mehr Wein. Brandweinessig. Gibt's, glaube ich, auch bei Knusper.
Den Brandweinessig. Kannst dich schön mit einreiben, mit Franz Brandwein.
Warum sollte das so eine Art Fetisch? Ich meine, warum sollte ich mich damit ein?
Dass du länger ich erinnere mich bleibt. Dunkel, dass meine Großmutter das irgendwie war, so ein Hausmittelchen, erst Franz Brandwein zum Einreiben, dann 3 Gläser Klosterfrau Melissengeist für die Stimmung.
Das klingt auf jeden Fall nach einem amüsanten Abend, ne?
Zur äußeren und inneren Anwendung, ja. Und dann noch ein Schluck Weihwasser aus Ruhr, und dann läuft die Sache.
Ja.
Aber gut, ihr seid nicht so pilgerbegeistert so, nach Ruhr.
Nee, egal. Heute nicht mehr. Heute mache ich nichts mehr.
Machen wir nicht. Ja, Männers, fast eine Punktelandung heute, würde ich sagen.
Ja, ich muss mich erst wieder an diesen Belkan gewöhnen. Ich hoffe, das wird ja jetzt hier zur Standardgewohnheit. Aber ach Leute,
ja, ich würde so mich freuen.
Ich gelobe. Na, gelob du mal gar nicht. Sei einfach da, und dann freuen wir uns umso mehr. Keine Verpflichtungen, keine Gelobungen, Belobigungen. Wir machen einfach weiter. Sehen wir uns dann in einer Woche. Ich überlege gerade, was ist bis dahin passiert. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht so viel. Informationslage ist ja so ein bisschen eindimensional zurzeit. Aber was soll's?
Ja, müssen wir mit umgehen. Sommer ist auch
daher, ne? Ja.
Also das ist jetzt schon ein Zwei-Jahres-Sommerloch. Aber sei es drum.
Corona-Loch.
Das Corona-Loch, ja. Aber solange du bei Knusper auch ein bisschen Corona bestellen kannst, ja, ist auch alles gut.
Den kann ich heute nicht mehr toppen. Ich danke euch und wir hören uns in 7 Tagen wieder.
Leute, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis nächste Woche.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und viel Zeit.
Oh, wow.